Geschwister, liebe Gemeinde, ich begrüße euch herzlich an diesem Abend zur Bibelstunde. Ich freue mich sehr, euch zu sehen, Gemeinschaft zu haben und gemeinsam den Namen des Herrn anzurufen im Gebet, aber auch von dem Herrn zu hören und zu lernen. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die Offenbarung Jesu Christi mit mir aufzuschlagen, die Offenbarung Jesu Christi, das 8. Kapitel. Heute wollen wir gemeinsam fortfahren mit der Auslegung der Offenbarung, wo Jesus das 7. und letzte Siegel öffnet. Und wir wollen gemeinsam die 13 Verse des 8. Kapitels lesen und mit Gottes Hilfe auch auslegen und verstehen. Ich lese Offenbarung Kapitel 8 ab Vers 1. Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen. Und es wurde ihnen 7 Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die 7 Engel, die 7 Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Und der erste posaunte. Und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte. Und etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, die im Meer waren, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Und der dritte Engel posaunte, und vom Himmel fiel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, damit deren dritter Teil verfinstert würde und der Tag nicht schiene seinen dritten Teil und die Nacht ebenso. Und ich sah und ich hörte einen Adler inmitten des Himmels fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen, der 3 Engel, die Posaunen werden. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen und den Namen des Herrn anrufen. Allmächtiger Gott, wir wollen stille werden vor dir. Und wir wollen erkennen, dass du alleine Gott bist und außer dir kein Gott ist. Wir wollen erkennen, dass du alleine der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Und wir wollen auch erkennen, dass du der gerechte Richter bist. Und du wirst einst diese Erde und die Bewohner auf dieser Erde richten. Nicht nur vor dem großen weißen Thron, sondern auch auf dieser Erde durch schreckliche Gerichte. Und wir wollen uns demütigen und wir wollen dein Wort heute lesen und verstehen und von dir hören. Wir wollen deinem Wort Glauben schenken und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, nicht nur Täter deines Wortes zu sein, nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern auch Täter deines Wortes zu sein. So steh uns bei durch die Kraft deines Geistes, Herr, in Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Wir sind nun beim 7. Siegel angekommen und nachdem Jesus die ersten 6 Siegel geöffnet hat und durch diese 6 Siegel 6 Gerichte auf diese Erde gekommen sind, kam ein Einschub, wo wir Gottes Gnade inmitten seines Gerichts gesehen haben in Kapitel 7. Nachdem Jesus die ersten 6 Siegel geöffnet hat und durch Kriege, durch Hungersnöte, durch Seuchen, durch Verfolgung, durch Naturkatastrophen die Erde und die Bewohner dieser Erde heimgesucht hat, wartet Jesus damit, das siebte Siegel zu öffnen. Und er tut dies, um seine Gnade zu zeigen. Er wartet, um das siebte Siegel zu öffnen, um 144.000 aus dem Volk Israel, Erstlinge aus dem Volk Israel zu versiegeln, um sie zu seinem Eigentum zu machen und sie unter einem besonderen Schutz zu stellen. Aber er zeigt auch seine Gnade inmitten des Gerichts, in dem Johannes sieht, wie eine große und unzählbare Volksmenge im Himmel ist, die das Lamm anbetet für die Erlösung, die sie empfangen haben. Und diese unzählbare Schar, die er dort sieht, sind überwiegend Märtyrer, die in der großen Drangsal zu Tode kommen werden. Und nun in Kapitel 8 kommen wir zur Öffnung des siebten Siegels. Und hier haben wir viele Ähnlichkeiten zu den Siegelgerichten. Denn der Inhalt des siebten Siegels sind die sieben Posaunen. Die ersten vier Posaunen haben wir gelesen und die Posaunengerichte haben große Ähnlichkeiten zu den Siegelgerichten. Ebenso wie bei den Siegelgerichten kommt nach der sechsten Posaune ein Einschub, wo wir Gottes Gnade inmitten seines Gerichts sehen. Wir haben gesehen, die ersten sechs Siegel war Gericht und dann kam ein Einschub der Gnade Gottes. Und so ist es auch bei den ersten sechs Posaunengerichten und dann in Kapitel 10 bis 11 sehen wir erneut Gottes Gnade inmitten dieser Gerichte und dann in Kapitel 11 ab Vers 15 kommt dann die siebte Posaune und der Inhalt der siebten Posaune ist dann schlussendlich auch die Zornesschalen, die dann ausgegossen werden ab Kapitel 16. Und so sehen wir einige Parallelen zwischen den Posaunen und auch Siegelgerichten. Und heute wollen wir uns zwei Bereiche des siebten Siegels näher betrachten. Erstens wollen wir uns die Öffnung des Siegels betrachten und hier werden wir den Inhalt und auch den Ort sehen, an dem dieses Siegel geöffnet wird. Und das sehen wir in den ersten fünf Versen aus dem achten Kapitel. Und dann im Anschluss werden wir die ersten vier Posaunen betrachten, die wir gelesen haben von Vers 6 bis Vers 13. Und dort wird uns das Gericht über den Lebensraum der Menschen näher beschrieben. Und diese zwei Bereiche wollen wir näher betrachten, um Gott zu erkennen, um seine Gerichte zu erkennen. Wir wollen auch im Anschluss daran dann stille werden, so wie es heißt, und erkennen, dass Gott es ist, der dies ausübt. Und wir wollen Gottes Wesen und seinen Charakter in diesen Gerichten verstehen und erkennen, dass wir ihn fürchten lernen, als Kinder Gottes ihn fürchten lernen und ihn auch preisen für das, was er hier tut. Denn alle seine Wege und alle seine Gerichte sind gute und vollkommene Wege. Und so lasst uns gemeinsam zum ersten Punkt gehen, die Öffnung des Siegels, der Inhalt und auch der Ort oder der Rahmen des Siegels in den ersten fünf Versen. Hier beim Öffnen des Siegels geschehen vier bemerkenswerte Ereignisse. Als erstes entsteht ein großes Schweigen im Himmel. Zweitens werden dann die sieben Posaunen den sieben Engeln überreicht. Drittens begegnet uns dann das Gebet der Heiligen und viertens sehen wir dann, wie Gottes Zorn über die Erde ausgegossen wird. Diese vier Ereignisse sehen wir bei der Öffnung des siebten Siegels. Zunächst mal zum Schweigen im Himmel. Kapitel 8, Vers 1 heißt es, und als es, also das Lamm, Jesus Christus, das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und hier müssen wir stehen bleiben, denn es ist äußerst bemerkenswert, was Johannes jetzt erlebt. Bisher haben wir in den Visionen von Johannes gesehen, als Gott ihm den Himmel geöffnet hat, als Johannes einen Einblick in den Himmel bekommen hat, haben wir beständig Geräusche im Himmel gesehen oder gehört, nicht wahr? Beständig Geräusche im Himmel. Er hat den Thron Gottes gesehen in Kapitel 4 und dann heißt es tatsächlich in Kapitel 4, Vers 8 über die vier lebendigen Wesen, dass jedes von ihnen sechs Flügel hatte und sie waren ringsum und innen voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen. Heilig, heilig, heilig. Tag und Nacht hören sie nicht auf, Gott anzubeten für seine Heiligkeit, für seine Größe, für seine Erhabenheit. Die 24 Ältesten beten ihn die ganze Zeit an. In Kapitel 5 sehen wir dann wie die 24 Ältesten und dann im Anschluss eine unzählbare Schar von Engeln das Lamm auf dem Thron anbetet. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Anbetung, wir haben die ganze Zeit Geräusche im Himmel und über die vier lebendigen Wesen wird sogar gesagt, dass sie Tag und Nacht nicht aufhören, Gott anzubeten. Jetzt öffnet das Lamm das siebte Siegel und wir haben Schweigen im Himmel. Man kann auch übersetzen, Stille, Stille im Himmel. Etwa eine halbe Stunde. Nun, wir wissen, im Himmel gibt es keine Zeit. Aber für Johannes, der noch auf der Erde war, für ihn kam es vor wie eine halbe Stunde. Also es war eine halbe Stunde Stille. Und wir müssen uns vorstellen, Johannes hat hier diese Vision und für ihn ist eine halbe Stunde eine lange Zeit. Nicht wahr? Und der die ganze Zeit etwas gesehen und gehört hat im Himmel, hört nun nichts mehr. Und er sieht nur, wie das Lamm das Siegel öffnet und alle Wesen im Himmel, alle Engel, alle Heiligen, alle Ältesten hören auf mit Geräuschen und sind still und schweigen vor dem Herrn. Ausleger haben hierzu geschrieben, dass diese Stille beschreiben könnte ein zutiefst bewegtes Stillsein der Geschöpfe im Angesicht der Majestät Gottes. Ein Zeichen größten Erstaunens. Ein betretenes Schweigen. Nun, was führt dazu, dass der ganze Himmel schweigt? Dass die ganze Schar von Engeln stille wird vor der Majestät Gottes? Ich denke, die Antwort liegt darin, die Erwartung dessen, was nun durch die Öffnung des siebten Siegels passieren wird, bewegte die Geschöpfe im Himmel dazu zu schweigen. Es führte zu einem ehrfürchtigen Schweigen. Da nun das siebte Siegel geöffnet ist, und das heißt, alle sieben Siegel sind geöffnet, das Buch, das Jesus aus der Hand dessen genommen hat, der auf dem Thron sitzt, ist nun vollkommen geöffnet. Das heißt, alle Gerichte Gottes sind nun offenbart im Himmel für die Geschöpfe. Sie sehen nun Gottes vollkommenes Gericht. Und das führt zu einem Schweigen. Das führt zur Stille. Die Erwartung dieser zunehmenden und schrecklichen Gerichte Gottes, die über die Erde kommen werden, führte jedes Geschöpf im Himmel dazu zu schweigen. Ehrfürchtig zu schweigen. Ähnliche Begriffe oder ähnliches Schweigen finden wir im Alten Testament immer wieder, wenn es um Gottes Gerichte geht. In Habakuk Kapitel 2, Vers 20 wird gesagt, aber der Herr ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Und dann wird über die Gerichte Gottes geschrieben. Oder in Zephania Kapitel 1, Vers 7 heißt es, still vor dem Herrn, Jahwe, denn nahe ist der Tag des Herrn. Die Erde, die unsichtbare Welt, soll schweigen und wird schweigen, wenn Gott sich aufmacht, die Erde zu richten. Also diese Stille, diese Ehrfurcht, dieses Staunen, dieses Luftanhalten vor dem, was bald passieren wird, das sehen wir als erstes im Himmel. Und dann sehen wir als zweites die Überreichung der Posaunen an die Engel. Kapitel 8, Vers 2. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Hier haben wir wieder sieben Engel, die vor Gott stehen und sieben Posaunen, die ihnen gegeben wird. Und die Zahl sieben ist uns schon öfters begegnet in der Offenbarung, was etwas Vollkommenes beschreibt. Und hier sehen wir in gewisser Weise das Vollkommene und Vollendete, der vollkommene und vollendete Zorn Gottes, der uns in diesen sieben Posaunen gezeigt wird, die sieben Engel in die Hand bekommen. Wir wollen kurz einen Blick auf diese Posaunen werfen, auf das Symbol der Posaune. Die Posaune hat im Alten Testament, aber auch in den endzeitlichen Ereignissen, die auf diese Erde kommen werden, eine wichtige Funktion. Unter anderem wurde zum Beispiel durch den Schall der Posaune im Alten Testament das Volk Gottes zusammengerufen, als Einheit gesammelt. Unter anderem wurde durch den Schall der Posaune durch das Volk Gottes im Krieg Gott angerufen, dass er ihnen beisteht und ihnen hilft. Durch den Schall der Posaune wurden auch besondere Feste eingeleitet. Und wir wissen auch, dass durch den Schall der letzten Posaune das Kommen Jesu angekündigt wird. Und so sehen wir viele Funktionen durch den Schall der Posaunen. Und ich denke, diese sieben Posaunen wollen all das beinhalten. Durch den Schall der Posaune, durch diese sieben Posaunen beginnt Gott, die Gottlosen auf dieser Erde zu richten. Durch den Schall dieser sieben Posaunen beginnt Gott letztendlich sein Volk zu sammeln. Durch den Schall der Posaunen werden letztendlich Gottes endzeitliche Gerichte angekündigt und vor allem durch den Schall der Posaunen wird das Kommen Jesu in gewisser Weise vorausgesagt und angekündigt. Die ersten vier Posaunen, die wir heute noch sehen werden, betrachten werden, beinhalten Gottes Gericht über die Lebensräume der Menschen, über diese Erde und über den Himmel. Die nächsten zwei Posaunen in Kapitel 9 beinhalten Gottes Gericht über den Menschen selbst, wie Gott den Menschen richten wird. Und dann die siebte Posaune beinhaltet dann die Schalengerichte, Gottes letztes und großes Gericht, das ab Kapitel 11, Vers 15 folgen wird. Doch bevor die sieben Engel Posaunen werden, wird uns noch der Ort oder der Rahmen beschrieben, in dem dieses Siegel geöffnet wird. Der Ort oder der Rahmen, wo die sieben Engel diese Posaune bekommen. Und hier begegnet uns die Gebete der Heiligen in Vers 4, in Vers 3 und 4 und dann auch das Ausgießen des Zornes Gottes in Vers 5. Das ist der Rahmen, das ist die Umgebung, wo diese Posaunen in die Hände der Engel kommen. Hier heißt es in Vers 3, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Hier wird uns wieder ein Altar beschrieben, ein Räucherfass wird uns beschrieben, Räucherwerk wird uns beschrieben, und hier haben wir eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, was wir bereits im fünften Siegel in Kapitel 6, die Verse 9 bis 11 gelesen haben, wo uns die Gebete der Märtyrer begegnet sind. Und wir haben gesehen, dass der Altar und die Räucherwerke im Alten Testament eine starke Symbolik haben, eine große Rolle im Alten Testament spielen. Zweimal am Tag musste zum Beispiel der Priester in das Heiligtum gehen, in die Stiftshütte, um ein Räucherwerk darzubringen. Einmal am Morgen und einmal am Abend. Dort wurde dann in der Räucherpfanne Weihrauch oder sonstige Dinge wurden dort dargebracht als Räucherwerk. Und dieser Rauch, der dadurch entstand, symbolisierte das Gebet oder die Gebete des Volkes Gottes. Der Rauch, der dadurch emporstieg, symbolisierte die Gebete der Gläubigen. Aber gleichzeitig in gewisser Weise sollte dieser Rauch oder dieser Duft, der dadurch entstand, durch dieses Räucherwerk, dem Volk auch zeigen, dass ein unablässiges Gebet vor Gott ein Wohlgeruch ist. Also dieser Weihrauch oder dieses Räucherwerk, diese Räucheropfer symbolisierten das Gebet. Und hier dient dieser Engel, ein anderer Engel, der kam und der sich hinstellte, in gewisser Weise symbolisiert er den Priester aus dem Alten Testament, der für das Volk eintritt und für das Volk einsteht. Und hier bekommt dieser starke Engel ein Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Diese Gebete, diese Heiligen, hier gehen auch die Meinungen der Ausleger etwas auseinander. Man hat in gewisser Weise Spielraum hier zu deuten, welche Gebete hier gemeint sind, von welchen Heiligen, ob das alle Heilige gemeint sind, die jemals gelebt haben aus dem Alten Testament, aus der Zeit Jesu und aus der Gegenwart. Ich denke, da es hier im Kontext um Gottes Gericht geht, da es hier im Kontext um die Siegel geht, um die Posaunengerichte, geht es hier um die Gebete aller Heiligen, die auf der Erde sind und bedrängt werden. Die Gebete aller Heiligen, die aufgrund ihres Glaubens bedrängt und verfolgt werden. Und sie schreien zu Gott. Sie flehen zu Gott um Gerechtigkeit. Sie flehen zu Gott um Erlösung. Und diese Gebete bekommen Kraft. Das bedeutet, sie werden von Gott erhört. Und wir lesen auch in Vers 4, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Das heißt, diese Gebete kamen direkt vor Gott. Direkt vor Gott. diese Schreie der Heiligen, die auf der Erde bedrängt werden, diese Schreie nach Hilfe, dieses Schreien nach Vergeltung bleibt nicht unbeantwortet, sondern wird unmittelbar von Gott erhört und Gott antwortet und reagiert unmittelbar auf ihr Flehen und auf ihr Schreien. Das ist, was wir in Vers 5 sehen und das ist auch das vierte Ereignis, die Ausgießung von Gottes Zorn. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Das Räucherfass, von wo aus die Gebete der Heiligen emporgestiegen sind zu Gott, wird nun mit Feuer von dem Altar gefüllt und der Engel nimmt dieses Feuer und wirft es auf die Erde. Und Feuer ist immer ein Zeichen des Gerichtes Gottes in der Bibel. Dies beschreibt Gottes Gericht. Und zwar als Antwort auf die Gebete aller Heiligen. Hier sehen wir, dass die Gebete der Heiligen mit dem Gericht Gottes unmittelbar zusammenhängen. Und sowohl Feuer als auch Donner, Stimmen, Blitze sind ein Ausdruck von Gottes Zorn. Wir haben bereits gelesen, Kapitel 4, wo uns der Thronsaal Gottes beschrieben wird, in Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Das heißt, von Gott selbst, auch von seinem Thron, von seiner Gegenwart gehen Donner, Blitze und Stimmen aus. Er selbst führt das Gericht aus. Und hier sehen wir Gottes Antwort auf die Gebete der Heiligen, die auf der Erde sind. Wir haben in dem fünften Siegel gesehen, wie Gott den bereits verstorbenen Märtyrern ihren Seelen sagt, wartet noch eine kurze Zeit, bis auch eure Brüder vollendet werden und genauso sterben wie ihr. Und jetzt sehen wir die Gebete von lebenden Heiligen auf der Erde, wie Gott unmittelbar auf ihr Gebet reagiert und antwortet und seinen Zorn auf diese Erde ausgießt. Und dies geschieht dann durch die Posaunengerichte, die wir gleich gemeinsam betrachten werden. Wir müssen kurz stehen bleiben, Gottes Zorn, der sich ausgießt, der auf die Erde geworfen wird und der über die Menschen dieser Erde, auf dieser Erde kommen wird, niemals losgelöst von dem Kreuz Jesu Christi betrachten, liebe Geschwister. Gott richtet nicht willkürlich und Gott gießt seinen Zorn nicht willkürlich über die Gottlosigkeit der Menschen aus. Gott ist ein Gott, der es liebt, gnädig zu sein. Und Gott ist ein Gott, der es liebt, Sünder zu retten und ihnen in Jesus Christus zu vergeben. Und zwar all ihre Sünden, nicht nur ein Teil ihrer Sünden. Und bildlich gesprochen, um hier in dem Bild des Altars und des Räucherwerks und des Wohlgeruches zu bleiben, ist Jesus Christus, das Lamm Gottes, am Altar als Räucherwerk für uns geopfert worden in gewisser Weise. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat die Herrlichkeit verlassen und ist Mensch geworden, um ein perfektes Leben zu leben und am Ende am Kreuz für die Sünde der Welt zu sterben. Und Gottes heiliger Zorn traf seinen Sohn am Kreuz. Jesus hat alles vollbracht, um allen Menschen zu vergeben, die im Glauben an ihn zu ihm kommen. Aber gleichzeitig müssen wir auch wissen, dass jeder, der dieses Opfer ablehnt, die Gnade Gottes ablehnt. Und unter dem Zorn Gottes bleibt und gerichtet wird. Jesus hat Gottes Zorn bereits getragen. Und die Personen, die hier von diesem Zorn getroffen werden, sind diejenigen, die diese Gnade abgelehnt haben. Diejenigen, die diese Gnade nicht für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Für sie, was soll für sie übrig bleiben, wenn sie die Gnade ablehnen? Gericht. Und Zorn. Aber gleichzeitig sehen wir auch hier in diesen Posaunengerichten, liebe Geschwister, viel, viel Gnade. Denn das Posaunen, der Stoß in eine Posaune deutet etwas an. Es warnt, es gibt ein Signal ab. Das heißt, die Menschen werden in gewisser Weise immer noch vor den Gerichten Gottes gewarnt. Auch wenn die Gerichte ausgegossen werden, wird davor gewarnt. Und in all diesen Gerichten gibt Gott immer noch die Möglichkeit und die Gnade, Buße zu tun für all die Menschen, die auf dieser Erde wohnen. Wir haben also bei der Öffnung des letzten, des siebten Siegels gesehen, dass ein Schweigen im Himmel entsteht aufgrund der Gerichte Gottes, die jetzt über die Erde kommen. Wir haben gesehen, dass den sieben Engeln sieben Posaunen gegeben wurde. Wir haben gesehen, wie die Gebete der Heiligen emporgestiegen sind zu Gott und wie Gott unmittelbar auf ihre Gebete geantwortet hat, nämlich mit seinem Zorn. Und nun wollen wir zu den ersten vier Posaunen gehen, die uns zeigen, dass das Schweigen im Himmel berechtigt war. Die ersten vier Posaunen, die uns zeigen, wie Gott auf das Gebet der Heiligen antwortet. Das ist der zweite Punkt heute, die ersten vier Posaunen, Gottes Gericht über den Lebensraum der Menschen. In Vers 6 heißt es, und die sieben Engel, die die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu Posaunen. Sie machten sich bereit zu Posaunen. Zunächst werden die Menschen gewarnt. Und dann sehen wir in den ersten vier Posaunengerichten, erstens Gottes Gericht über die Erde in Vers 7, zweitens Gottes Gericht über das Meer in den Versen 8 und 9, drittens Gottes Gericht über die Wasserquellen in den Versen 10 und 11. Und in der vierten Posaune sehen wir Gottes Gericht über die Himmelskörper. Und hier in diesen ersten vier Posaunen ist immer wieder die Rede von einem dritten Teil, wenn es euch aufgefallen ist. In diesen sechs Versen kommt insgesamt 12-mal dieser Begriff vor, der dritte Teil von etwas. Und das ist auch, was die ersten vier Posaunengerichte in gewisser Weise verbindet und zu einer Einheit macht. Dass der dritte Teil von etwas, der dritte Teil von der Erde, der dritte Teil des Meeres, der dritte Teil der Wasserquellen, der dritte Teil der Himmelskörper werden durch Gottes Gericht beschädigt werden. Das heißt, alle Schöpfungsgebiete sind von diesen Gerichten Gottes betroffen. Schon hier sehen wir wiederum Gottes Gnade. Nicht alles, kein vollständiges Gericht über die Erde, über das Meer, über die Himmelskörper, sondern nur ein gewisser Teil von dem. In den Zornesgerichten, dann ab Kapitel 16, dann werden wir sehen, wie eine völlige Zerstörung über diese Erde kommt, wie Gott völlige Zerstörung durch seine Gerichte sendet. Aber hier sehen wir nur einen Teil, also ein Bruchteil von den Dingen werden zerstört werden, werden gerichtet werden. Und so wie die ersten vier Siegel eine Einheit bilden durch die vier apokalyptischen Reiter, so bilden die vier Posaunengerichte auch eine Einheit durch die Zahl 3. Das wollen wir jetzt nun näher betrachten. Wir wollen zur ersten Posaune kommen in Vers 7. Gottes Gericht über die Erde. Und der erste Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Geschwister, ebenso wie die Siegelgerichte sehen wir oder verstehe auch ich die Posaunengerichte nicht als symbolisch, sondern ich verstehe sie wörtlich. Das heißt, was hier passiert, wird nicht symbolisch irgendwie passieren, sondern wirklich wörtlich auf die Erde kommen. Einige dieser Gerichte erinnern uns auch an die Gerichte, die in Ägypten durch die 10 Plagen gekommen sind. Und wir verstehen diese 10 Plagen, die Ägypten getroffen haben, nicht als symbolisch, nicht wahr? Wir verstehen sie wörtlich. Wenn der Nil zu Blut wurde, dann wurde der Nil zu Blut. Und wenn die Sonne sich verfinstert hat, dann wurde die Sonne verfinstert. Und wenn es Hagel vom Himmel fiel, dann fiel Hagel vom Himmel. Wir verdeutlichen oder symbolisieren diese Dinge nicht, sondern wir nehmen sie wörtlich. Und genauso verstehe auch ich, und ich hoffe, ihr stimmt mir zu, diese Gerichte als wörtlich und nicht symbolisch. Hier wird beschrieben, dass Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde geworfen wird. Als Gott die Ägypter mit Hagel strafte, heißt es in 2. Mose 9, Vers 25, und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh, und alles Kraut des Feldes schlug der Hagel, und alle Bäume des Feldes zerbrach er. Große Teile der Vegetation, große Teile vom Vieh, von der Nahrungsquelle der Menschen damals wurde zerstört. Ähnliches können wir auch hier sehen und verstehen. Große Teile der Vegetation werden zerstört werden. Felder werden niedergemäht werden durch den Hagel. Tiere werden sterben, Menschen werden sterben, Autos werden zerschlagen werden, Häuser werden kaputt gehen. Ein Hagel wird kommen. Und Feuer wird einen dritten Teil der Erde verbrennen, einen dritten Teil der Bäume und alles grüne Gras wird verbrennen durch Feuer. Fruchttragende Bäume werden zerstört werden. Große Nahrungsquellen der Menschen werden verbrennen, werden kaputt gehen. Und hier wird noch gesagt, dass das Hagel mit Feuer, mit Blut vermischt sein wird. Manche Ausleger gehen davon aus, dass hier in irgendeiner Form wirklich echtes Blut gemeint sein wird, wenn irgendwie ein Wirbelsturm entsteht und dadurch ein großer Hagel, werden irgendwie die Tiere mitgerissen und dann dadurch entsteht Blut. Mag sein, klingt ziemlich gruselig. Ich verstehe es etwas anders. Ich denke, dass Blut hier einfach ein Symbol von Tod ist. Denn Gott sagt uns in seinem Wort, dass Blut das Leben ist. Also im Blut des Menschen ist das Leben. Und dort, wo Blut vergossen wird, dort wird das Leben vergossen. Dort ist Tod da. Und ich verstehe es hier so, dass Gott durch diesen Hagel und durch das Feuer Tod mit sich bringen wird. Tod über die Vegetation, Tod über das Vieh und auch Tod über die Menschen. Das ist Hagel mit Feuer und Blut vermischt. So verstehe ich dieses Gericht, diese erste Posaune, die ausgehen wird. Wir sehen also große Teile der Landwirtschaft, große Flächen der Erde werden unbrauchbar und zerstört werden. Es wird viel Chaos, viel Leid auf dieser Erde entstehen durch dieses erste Posaunengericht. Die zweite Posaune in Vers 8 und 9 beinhaltet das Gericht über das Meer. Und der zweite Engel posaunt und etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, die im Meer waren, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Johannes sagt hier, dass etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen wurde. Dass Johannes hier sagt, etwas wie, zeigt uns, dass er versucht, etwas zu beschreiben. Das heißt, wir können diesen Berg, den er hier sieht, diesen Feuerberg, symbolisch deuten. Sonst würde er uns deutlich sagen, was dieser Berg ist. Aber er sagt hier, ich sah etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg, der ins Meer geworfen wurde. Nun, was ist oder was kann dieser mit Feuer brennende Berg sein? Jeremia Kapitel 51, Vers 25 beschreibt uns auch ein Berg, ein mit Feuer brennender Berg, der ins Meer geworfen wird. Und dieser Berg ist die große Stadt Babylon. Und das beschreibt uns Gottes Gericht über Babylon, wie er diese Stadt ins Meer wirft. Und manche sagen, ja, hier wird beschrieben, dass eine große Macht, ein großer Herrscher ins Meer geworfen wird und dadurch auch viele Teile des Meeres oder des Handels auf dem Meer kaputt gehen. So deuten einige diesen brennenden Berg. Andere wiederum sagen, dass dieser brennende Berg ein Meteorit ist, der vom Himmel auf die Erde fällt, beziehungsweise auf das Meer fällt und dadurch große Teile des Meeres kaputt gehen. Und wiederum andere sagen, dass es ein Vulkan sein wird, der ausbrechen wird, der explodieren wird und der somit den dritten Teil des Meeres zerstören wird. Und so gibt es, wir haben jetzt drei unterschiedliche Auslegungen gesehen, es gibt unterschiedliche Auslegungen und unterschiedliche Herangehensweisen hier an diesen Text. Aber was auch immer passieren wird, es braucht uns nicht großartig interessieren, ob es ein Komet sein wird oder ob es ein Vulkan sein wird. Fakt ist, dass durch dieses Gericht der zweite Lebensraum der Menschen zum großen Teil zerstört werden wird, nämlich das Meer. Hier wird wieder gesagt, dass dieses Meer zu Blut wird. Und das beschreibt uns, dass Tod kommt. In meinen Adern fließt das Blut. Ich bin lebendig. Sobald mir meine Ader aufgeschnitten wird und mein Blut rausfliegt, werde ich sterben. Dass ein dritter Teil des Meeres zu Blut wurde, beschreibt, dass ein Großteil des Meeres stirbt. Das heißt, ein Großteil der Lebewesen im Meer wird sterben. Die erste Plage in Ägypten, wir erinnern uns daran, in 2. Mose 7, Vers 14, wird uns auch beschrieben, dass Gott den Nil schlug und dass der Nil zu Blut wurde. Und dass alle Tiere im Nil gestorben sind. Und das war eine große Plage für die Ägypter, denn der Nil war eine große Hauptnahrungsquelle für die Ägypter. Er wurde zu Blut, Tod war dort. Und dieses Gericht wird den dritten Teil des Meeres treffen. Großer Teil der Nahrungsmittel für uns Menschen wird sterben. Hier wird auch beschrieben, der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Wenn ein Komet Meer fällt oder ein Vulkan ausbricht oder was auch immer passiert, können die Schiffe dadurch zerstört werden. Aber ich denke, die Schiffe beschreiben oder symbolisieren uns hier Handel und Wirtschaft. Unglaublich viel Wirtschaft hängt vom Schiffsverkehr ab in unserer Gesellschaft. Unglaublich viel. Jetzt in der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass so viele Dinge stecken geblieben sind. Wieso? Weil der Schiffsverkehr nicht mehr gelaufen ist. Und hier wird der dritte Teil der Schiffe zerstört werden. Das heißt, ein Großteil des Handels und der Wirtschaft wird durch diese zweite Posaune zerstört werden. Dieses Gericht, was den zweiten Lebensraum der Menschen betrifft, zerstört also große Teile der Lebensräume von Tieren, von Fischen, von denen wir auch teilweise abhängig sind, aber auch von der Wirtschaft und von dem Handel. Die Existenz und der Lebensraum von vielen Menschen hängt davon ab. Viele Menschen leben von der Fischerei, vom Handel am Meer. In der dritten Posaune, in den Versen 10 und 11, sehen wir dann das Gericht über die Wasserquellen der Menschen. Und der dritte Engel posaunte und vom Himmel fiel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Hier ist von einem großen Stern die Rede, der vom Himmel auf die Wasserquellen fällt. Dieser Stern trägt einen Namen, und zwar Wermut. Deshalb ist es auch nicht unabwegig, dass dieser Stern ein Engel sein könnte. Wir haben bereits gesehen, dass Sterne auch teilweise Engel symbolisieren, und da dieser Stern einen Namen trägt, kann man davon ausgehen, dass dieser Stern in gewisser Weise ein Gerichtsengel Gottes ist, der dann die Wasserquellen schlägt. Es kann aber auch sein, dass dieser große Stern vom Himmel, der brennt, auf die Wasserquellen fällt, ein Komet sein kann. Ob Gott nun durch einen Gerichtsengel die Wasserquellen schlägt oder ob er durch einen Komet die Wasserquellen schlägt, spielt für uns wiederum keine Rolle. Entscheidend ist, was hier passiert. Dieser Stern heißt nämlich Wermut. Und dieser Begriff oder dieses Wort Wermut bedeutet bitter, Galle. Man kann auch übersetzen mit Kummer oder Not. Dieser Stern wird also die Süßwasserquellen bitter machen. Er wird die Süßwasserquellen zu etwas Üblem machen, zu etwas Ungenießbarem. Es wird etwas Widerwärtiges und Schlimmes passieren mit den Wasserquellen der Menschen. Große Not wird kommen. Viele Menschen werden aufgrund dieses Wassers sterben, weil sie dieses Wasser trinken werden oder vielleicht auch, weil sie das Wasser nicht trinken werden und dadurch verdursten werden. Große Mengen, der dritte Teil der Wasserquellen, von denen wir abhängig sind als Menschen, werden bitter gemacht und in gewisser Weise zu einer Tötungsmaschine gemacht. Jeder, der von dieser Quelle trinken wird, wird sterben. Und wir haben gesehen, in den ersten drei Posaunen kam in gewisser Weise etwas aus dem Himmel auf die Erde. In der ersten Posaune haben wir gesehen, wie Feuer und Hagel vom Himmel auf die Erde kamen. In der zweiten Posaune haben wir gesehen, wie ein brennender Berg in gewisser Weise ins Meer geworfen wurde. In der dritten Posaune haben wir gesehen, wie ein Stern aus dem Himmel auf die Erde gefallen ist. Nun in der vierten Posaune sehen wir, dass etwas im Himmel selbst geschieht. Die vierte Posaune beinhaltet Gottes Gericht über die Himmelskörper in Vers 12. Und der vierte Engel posaunte, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, damit ihren dritte Teil verfinstert würde und der Tag nicht schiene, seinen dritten Teil und die Nacht ebenso. Hier geschieht Gericht an den Himmelskörpern, ähnlich wie schon im sechsten Siegel, Kapitel 6, Verse 12 bis 13, wo die Sonne verfinstert wurde, wo der Mond verfinstert wurde. Ein ähnliches Gericht sehen wir hier, nur etwas größer, etwas tragweitender. Nämlich der dritte Teil von der Sonne, der dritte Teil von den Sternen, der dritte Teil von dem Mond werden durch dieses Gericht beschädigt werden. Dennoch sehen wir, dass Gott nicht alles zerstört. Dennoch sehen wir, dass Gott immer noch gnädig ist und dass er durch seine Gnade noch ein schlimmeres Gericht zurückhält. Denn ein Teil der Sonne wird noch scheinen und ein Teil des Mondes wird noch scheinen und ein Teil der Sterne werden auch noch leuchten bei Nacht. Aber doch, ein Großteil dieser Himmelskörper wird beschädigt oder auch zerstört werden. Wir wissen nicht wie, der Text liefert uns keine Informationen, deswegen brauchen wir hier auch nicht spekulieren, was passieren wird. Was wir aber sagen können, ist, dass die Sonne, der Mond und die Sterne bei Nacht einen dritten Teil, das heißt den Großteil ihrer Lichtquelle, verlieren und einbüßen werden. Eine Dunkelheit wird über die Welt kommen. Nicht nur eine geistliche Dunkelheit, wie wir sie jetzt schon erleben und wie sie noch kommen wird, in einem größeren Ausmaß, sondern wirklich eine physische Dunkelheit. Denn auch bei den Plagen in Ägypten, die neunte Plage, in 2. Mose 10, 21 bis 23, sehen wir, wie Gott eine Finsternis über das Land schickte. Die Finsternis war so groß, dass man sich gar nicht gesehen hat, dass man die Hand kaum gesehen hat vor Augen. So groß war die Finsternis in Ägypten. Ich glaube, es war physisch so. Ich glaube wirklich, dass es so war, dass die Leute sich nicht mehr gesehen haben. Und so wird Gott auch hier dafür sorgen, dass eine physische Dunkelheit über die Erde kommen wird. Wir sehen also, dass durch diese vier Posaunengerichte große Teile dieser Erde zerstört werden. Große Teile der Vegetation, große Teile des Meeres, große Teile des Handelns, große Teile der Himmelskörper werden durch diese vier Posaunengerichte beschädigt und zerstört werden. Und in Vers 13 deutet Johannes uns dann an, dass drei weitere große Wehen kommen, das heißt drei weitere Posaunen noch auf sich warten werden. Wir lesen in Vers 13: Und ich sah und ich hörte einen Adler inmitten der Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune, der drei Engel, der Posaunen werden. Die Posaunen werden. Hier sagt der Engel in gewisser Weise und warnt die Menschen auf der Erde noch vor, die diese Gerichte überlebt haben, und sagt: Wehe, wehe, wehe. Drei Posaunen warten noch auf euch, und diese drei Posaunen werden weitaus schlimmer und tragischer für euch ausgehen als diese ersten vier Posaunen. Denn diese ersten vier Posaunen haben in erster Linie die Erde, den Lebensraum der Menschen im Fokus, auch wenn hier Menschen sterben werden durch diese Gerichte. Aber das fünfte und die sechste Posaune, die haben dann im Speziellen die Menschen im Sinn. Und dort wird Gott die Menschen quälen im fünften Siegel, 5 Monate lang, auf dass sie nicht sterben werden. Er wird sie quälen. Und im sechsten Siegel wird er sie dann auch töten. Das heißt, das fünfte und die fünfte und die siebte Posaune, Entschuldigung, wenn ich das immer wieder verwechseln, haben dann den Menschen im Sinn. Und dann das dritte Wehe, die siebte Posaune, wird uns dann die 7 Zornesschalen offenbaren, die Vollendung des Zornes Gottes. So sehen wir also, dass Gott den Menschen und den Lebensraum des Menschen richten wird. Es ist interessant, wenn wir hier die Parallelen immer wieder zu Ägypten und zu den 10 Plagen in Ägypten ziehen. Was hat Gott versucht zu bezwecken mit diesen 10 Plagen in Ägypten? Er hat mit diesen 10 Plagen in gewisser Weise die 10 größten Götter in gewisser Weise lächerlich dastehen lassen, die Ägypten angebetet hat. Er wollte ihnen zeigen, dass er der lebendige Gott ist und dass die Götter, die sie anbeten, nur stumme und tote Götzen sind. Und er ist der alleinige Machthaber, der lebendige Gott. Und genau das sehen wir auch hier. Der Mensch hat den Lebensraum zu seinem Gott gemacht. Sehen wir es nicht? Überall in den Nachrichten ist die Rede von der Natur, dass wir die Natur retten müssen und sonstige Dinge. Anstatt dem lebendigen Gott Ehre darzubringen, anstatt Gott Dank darzubringen, ist der Mensch in nichtigen Wahn und in Götzendienst verfallen und der Mensch hat angefangen, die Schöpfung und den Geschöpf anzubeten, anstatt den Schöpfer. Und Gott richtet hier den Lebensraum des Menschen. Gott richtet hier in gewisser Weise den Götzen der Menschen. Genauso wie er auch die Götter und die Götzen in Ägypten gerichtet hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Um zu rufen, um zu zeigen: Ich bin der lebendige Gott, kehrt zu mir um, glaubt an meinen Sohn, tut Buße über eure Sünden und ihr werdet gerettet werden, ruft den Namen des Herrn an und ich werde euch erlösen. Der Pharao verstockte sein Herz und er verstockte sein Herz und Gott verstockte sein Herz am Ende. Aber Gott zeigt die Gnade inmitten dieser Gerichte. Und genau das sehen wir auch hier. Was können wir also abschließend von diesem letzten Siegel und von den ersten vier Posaunen für uns lernen? Und ich denke, so wie der Himmel stille wurde, so wie der Himmel geschwiegen hat für eine halbe Stunde, als das siebte Siegel geöffnet wurde, so sollen auch wir in gewisser Weise im Geist stille werden und Gott betrachten und seine Gerichte betrachten. Wir lesen im Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und sollte nicht genau das, dieses siebte Siegel in uns bewirken, dass wir stille werden vor Gott, dass wir in Ehrfurcht vor ihn treten, dass wir im Glauben annehmen, was hier passiert, auch so schlimm und so schrecklich dies auch sein wird, aber dass wir still werden und sagen, Gott, du bist Gott und du sitzt auf deinem Thron und deine Gerichte sind gut und deine Gerichte sind gerecht. So wollen wir ruhig werden, wir wollen in gewisser Weise vier Handlungsweisen von Gottes Gericht hier erkennen und sehen. Erstens, Gott offenbart uns hier, oder wir sehen Gott hier in diesen Gerichten als einen geduldigen Gott, als einen geduldigen Richter. Wie viele Jahre und Jahrtausende ist Gott schon mit dieser Menschheit geduldig? Und selbst hier in diesen Posaunengerichten ist er immer noch geduldig. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Er ruft, er warnt, er zieht, er ist geduldig. Wir sehen hier in diesen Gerichten Gottes Geduld. Gott hat einen langen Atem. Oh, wie schnell verliere ich die Geduld und wie schnell geht mir der Atem aus. Bei meinen Kindern zum Beispiel. Wie oft muss ich Buße tun? Gott ist geduldig und er hat einen langen Atem mit uns, die wir beständig Tag aus und Tag ein gegen seine Heiligkeit sündigen. Er ist geduldig mit uns. Was für ein Gott. Er ist geduldig. Als zweites, Gottes Gericht ist gerecht. Gottes Gericht ist gerecht. Das müssen wir auch sehen. Jeder, der unter das Gericht Gottes kommt, auf diese Erde oder eins vor dem großen weißen Thron, wird in Gerechtigkeit gerichtet. Denn er bietet jedem Menschen die gleiche Möglichkeit an, in Jesus Christus Gnade und Vergebung zu bekommen. Und jeder, der es nicht annimmt, steht unter Gottes Gericht im Gericht. Lesen wir nicht in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jeder gottlose Mensch auf dieser Erde, auf ihm liegt der Zorn Gottes. Dieser Zorn Gottes kann nur abgewendet werden, indem man an den glaubt, der den Zorn Gottes getragen hat, nämlich Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Jeder, der nicht an Jesus glaubt, auf den bleibt der Zorn Gottes. Auf den bleibt der Zorn Gottes. Gottes Gericht ist gerecht. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten, oh, er wird gerecht richten. Und wir haben es am Sonntag gehört. Er wird voreingenommen richten. Denn er weiß alles und er sieht das Herz der Menschen. Und er wird gerecht richten. Wir sehen einen geduldigen Richter, wir sehen einen gerechten Richter, aber wir sehen hier auch einen gnädigen Richter. Denn durch diese Gerichte mahnt und ruft und zieht er die Menschen. Ein gnädiger Richter. Erstaunlicherweise, liebe Gemeinde, sehen wir in Kapitel 9, Vers 21, dass die Menschen diese Gnade Gottes nicht annehmen werden. Ein Großteil der Menschen. Dort heißt es nämlich nach der sechsten Posaune, und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihrer Zauberei, noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. Ein Großteil der Menschen wird nicht Buße tun, obwohl Gott so gnädig ist. Nur einen dritten Teil richten wird. Und all die, die überleben, die Möglichkeit haben, Buße zu tun, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und viertens sehen wir hier, Gottes Gericht ist gewaltig. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oh, es ist schrecklich. Eins vor ihm zu stehen. Gestern mit einem Arbeitskollegen geredet, der mit mir saß und wir haben dann ein bisschen über die aktuelle Situation geredet und der irgendwie, ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe, ich habe glaube ich gesagt, dass ich froh bin, dass Gott einst alles verborgen ans Licht bringen wird. Auch wenn wir Dinge jetzt nicht sehen, Gott wird eines Tages alles ans Licht bringen. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und mein Kollege, auch ein Russlanddeutscher, soweit ich weiß, nicht gläubig, aber einfach orthodox angehaucht, sagt, ja, ich frage mich auch, was dann ein Spahn oder eine Merkel oder sonstige Person eines Tages, wenn sie vor Gott stehen werden, was sie ihm dann sagen werden. Wie sie rechtfertigen werden, was sie getan haben. Und ich habe zu ihm gesagt, jeder von uns wird vor Gott stehen. Und das Allerentscheidende in der ganzen Geschichte ist, hast du einen Anwalt oder nicht? Steht Jesus auf deiner Seite oder nicht? Und wenn er nicht auf deiner Seite steht, dann wirst du schweigen. Und Gottes Gericht wird gerecht sein. Und Gottes Gericht wird gewaltig sein. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne den Anwalt Jesus Christus auf deiner Seite zu haben. Aber wenn ich eins vor diesem heiligen, gerechten, geduldigen, gnädigen und gewaltigen Richter stehen werde, in Jesus Christus vereint, dann werde ich vor ihm stehen und ich werde sagen, dein Sohn hat alles für mich vollbracht. Er hat deinen Zorn für mich getragen. Dein Gericht, was mich hätte treffen sollen, hat ihn getroffen. Und in ihm sage ich, aber, lieber Vater. Und er wird zu mir sagen, komm, mein lieber Sohn, in die Herrlichkeit. Wie wirst du vor ihm stehen? Wie werden wir vor ihm stehen? Das ist die alles entscheidende Frage. Und der Tag wird schnell kommen, liebe Geschwister. Und so lasst uns still werden und erkennen, dass Gott der Herr ist. Amen.